Jawohl, Leute, hier ist wieder Pittys Podcast, sehnsüchtig erwartet. Pitty ist wieder am Start und ihr wisst, was los ist, wenn die Musik im Hintergrund läuft. Es ist wieder Chartshow-Time. Und jetzt wird's langsam wirklich ernst. Wir gehen ganz langsam auf die Top 50 zu. Die ultimativen Top 100 von Pitty. Heute die Plätze 60 bis 51. Da wird's schon mal richtig gut. Und es gibt kaum Regeln, nur die eine. Interpreten oder Bands dürfen maximal ist fünfmal dabei sein. Aber das ist nur eine Band, sonst 4, 3, 2 oder einmal. Heute sind ein paar zum zweiten Mal dabei. Und es ist wieder eine coole Mischung, denke ich, und richtig geile Songs. Und ich freue mich drauf und ich hoffe ihr auch. Ja, die geilsten Songs aller Zeiten für mich. Hoffentlich sind ein paar für euch dabei. Ich sag immer auch Bescheid, bitte macht doch auch mal so eine Liste und schickt die mir. Ein paar Leute haben sie mir schon geschickt. Der Axel hat sie mir geschickt, der Norbert hat sie mir geschickt und der Andreas hat sie mir geschickt. Das finde ich natürlich Weltklasse. Dann kann ich das so ein bisschen vergleichen und sehe, was ihr geil findet und was ich geil finde. Und das muss auch nicht das Gleiche sein, das ist mir vollkommen egal. Aber ich find's cool, wenn ihr sowas macht. Wir fangen gleich mal an mit der Nummer 60, ein hammergeiler Song von der Band The Hold Steady und der Song heißt Stuck Between Stations. Und da kommt schon die Gitarre im Hintergrund und der ist richtig geil. Ihr werdet es gleich hören. Jawohl, bisschen Klavier und jetzt geht's gleich ab, Leute. Stuck Between Stations! Hammergeiler Song von The Hold Steady, eine Indie-Rock-Band aus New York. Ich hatte die schon mal irgendwann in einem Special dabei. Constructive Song of Summer war der Song, den ich da so gut fand. Und jetzt hier Boys and Girls in America und was die halt machen, die legen wahnsinnig Wert auf richtig gute Texte. Und es geht auch immer los in dem ersten Song, hier erster Song vom Album Boys and Girls in America. There are times when I think Sal Paradise was right. Da werde ich gleich noch was dazu sagen, woher Sal Paradise kommt. Jetzt hören wir noch ein bisschen rein in diesen geilen Song.
Wow! covered up in rust. Crumble in the dust. We corroded and now we're covered up in rust.
Saugeiler Song. Und die sind wirklich, die haben tolle Sachen gemacht. Irgendwann hat es dann doch immer ein bisschen aufgehört. Die gibt's immer noch. Aber ich liebe dieses Zeug. Also ich denke, das ist die beste Platte. Boys and Girls in America und die Stay Positive auch noch. Das ist richtig geiler Rock mit der richtigen Besetzung. Ein bisschen Klavier hinten drin. Geiles, geile Gitarre und richtig gute Texte. Und jetzt komme ich mal auf hier diesen Sal Paradise. Und zwar Sal Paradise, jetzt heute mal ein bisschen ein Buchtipp auch. Ja, vielleicht habt ihr mal Zeit, ein bisschen was zu lesen. Und zwar kommt Sal Paradise, ist eine der Figuren aus dem Roman On the Road, unterwegs im Deutschen von Jack Kerouac. Und das ist sowas wie der ultimative Rock'n'Roll-Roman. Und zwar hat den Kerouac 1957 veröffentlicht. Und es geht eigentlich die ganze Zeit, man kann sagen, um Sex, Drugs and Jazz, weil da gab es noch keinen Rock'n'Roll, als er den geschrieben hat. Das ist autobiografisch, der hat so einen Typ kennengelernt und den nennt er Dean Moriarty. Und das ist so ein Typ, der jede Frau haben kann und alles machen kann und überall eine andere hat. Und die zwei Jungs, die sind ständig unterwegs, eigentlich von einer Küste der USA zur anderen und mit irgendwelchen ganz billigen Autos und was die machen, die fahren einfach durch und die lernen Leute kennen und nehmen alle möglichen Drogen und sind halt unterwegs und lernen da auch dieses Land kennen. Und das ist also sowas wie dieser ultimative Freiheitsgedanke des Rock'n'Roll, der dann irgendwann später auch in den Songs vertont wurde. Deswegen also Sal Paradise was right. Er hat schon recht gehabt, wenn man einfach das Land mal kennenlernen will und da rausgeht und sich das alles mal anschaut, was in diesem Land so unterwegs ist. Leider habe ich es noch nicht geschafft, aber irgendwann werde ich auch mal on the road sein in den Vereinigten Staaten, weil das schon auch ein Traum von mir ist. Und wenn man die ganze Zeit diese Mucke hört und diese Sachen, die mit Amerika zu tun hat, dann muss man natürlich auch mal, um mitreden zu können, tatsächlich dort gewesen sein. Aber ich kann es wirklich empfehlen. Lest mal On the Road. Das muss man jetzt nicht unbedingt auf Englisch lesen, kann man auch auf Deutsch lesen. Da heißt es Unterwegs. Es gibt einen Film von 2012, den ich nicht gesehen habe. Ich möchte es auch gar nicht verfilmt sehen. Das kann man echt empfehlen. Das ist ein cooles Buch. Das ist ein richtig gutes Buch und es gibt ganz, ganz viele Rocker, die sagen, also man muss On the Road gelesen haben. Und da ist schon was dran. Okay, das war Platz 60 und jetzt gehen wir mal weiter. Nächster Platz, Überraschung, Platz 59, The Smiths, die hatte ich schon mal drauf mit dem wunderschönen Song There is a Light That Never Goes Out. Und heute machen wir ein bisschen was, bisschen Rockigeres von denen. Der Song, den ich wirklich für den besten halt von The Smiths, ist der Panic. Ja, 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 Hang the DJ, Panic von The Smiths aus dem Jahr 1986. Ja, tatsächlich, die haben das so gedacht, Hang den DJ. Und es war gar nicht so lustig gemeint, weil der Morrissey, der hat in diesem Text tatsächlich gemeint, dass diese Musik, so wie es vorkommt, burn down the disco, brennt die Discos nieder. It's music that says nothing to me about my life. Das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Und deswegen hier muss der DJ gehängt werden. Ganz so schlimm finde ich es nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch nie ein Disco-Mensch. Nie, niemals. Das war nicht mein Ding. Ich bin da immer nur rumgestanden und diese Musik, diese Zeugs da, das war noch nie mein Leben. Und ich habe da also auch nie gewusst, wie ich mich dort verhalten soll, irgendwie in der Disco. Na gut, was macht man? Steht rum und trinkt was, ja. Aber da kann ich mich schon irgendwie damit identifizieren. Also hängen wir ein bisschen weit gegriffen, aber dann doch. Also mit Disco, ja, nee, Disco-Musik, das war also, wie gesagt, nie meine Welt. Es gab natürlich dann auch diese Rock-Discos und so, das ist ja klar. Ja, aber die Smiths, die haben schon immer polarisiert und die haben in ihren Songs, also nicht nur Literatur, die haben wahnsinnig viel Literatur verarbeitet auch und Sachen über Oscar Wilde gemacht und Sylvia Plath und so weiter. Also wirklich, die haben Literatur in die Musik mit eingebracht, aber die haben auch solche Sachen gemacht, waren extrem sozialkritisch aus Manchester. Ich habe schon mal erzählt, das Duo Morrissey, der Songwriter und Sänger oder der Textschreiber und Sänger und Johnny Marr, das Genie an der Gitarre, das hat also wunderbar funktioniert, bis man gemerkt hat, dass der Morrissey also wirklich auch einen Schlag hat. Ja, das merkt man auch heute noch, er lebt ja noch, die leben beide noch. Aber da komme ich in der Rätselfrage auch heute drauf. Da geht es nämlich um den Morrissey, aber dazu natürlich später. Panic, der Song von den Smiths. Und weil wir da gerade so schön dabei sind bei der Disco, kommt jetzt die schöne neue, na, so neu ist die jetzt gar nicht. Das gibt schon eine Zeit lang bei mir diese Rubrik. Ich muss mal schnell meine Musik hier für die Rubrik da machen. Da wisst ihr, glaube ich, gleich, was los ist. Bettys Jugendsünden kommt jetzt wieder, weil ich gerade über die Disco geredet und so geschimpft habe, gell? Wir hören jetzt einen Disco-Song, den ich mir als Maxi-Single gekauft habe. Wenn das noch jemand weiß, was ein Maxi-Single ist. Das Ding, also früher gab es ja Platten, ja, diese schwarzen Dinger aus Plastik, Vinyl heißt das Zeug. Und da gab es große und kleine. Die kleine war die Singles und da war nur ein Lied drauf. Und dann kam man irgendwann mal drauf, dass man Songs auch länger machen kann, nämlich in langen Versionen. Und dann waren die auch groß. Und da musste man die auch auf 45, glaube ich, Umdrehungen in der Minute abspielen und da habe ich mir irgendwann dieses Ding gekauft und das ist natürlich hier, also das ist natürlich schon der Hammer. Muss man von Anfang an hören, weil es mit dem Kuckuck losgeht. Cenerentola von Martinelli. Und jetzt geht's wieder los. Das ist geil, oder? Glaube ich, müsste reichen, oder? Das ist also eine meiner Jugendsünden. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, wann das war, aber irgendwann in den 80ern und mir hat echt dieses Lied gefallen, das habe ich gehört. Also Jugendsünde Martinelli, Italo-Disco-Hits, da habe ich es heute wieder gefunden. Cenerentola heißt anscheinend sowas wie Cinderella wie Aschenputtel und ist da ein Song drüber. The Star of the Night Show. Also bitte schickt mir das auch mal hier. Jugendsünden von euch, habt ihr auch so Zeug mal früher gehört? Würde mich wirklich interessieren, das wäre doch mal was, weil jeder hat solche Leichen im Keller. Okay, das war jetzt Platz 60, Stuck Between Stations und Platz 59, Panic von den Smiths. Und jetzt kommt eine wunderschöne Nummer. Und das ist wirklich ein absolut unschlagbares Ding von dem wunderbaren Otis Redding, der Platz 58, Sitting on the Dock of the Bay. Bisschen Rauschen im Hintergrund und jetzt diese Wahnsinnsstimme. Saugeil.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. The same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting
time. Wahnsinn. Ja, also das ist für mich der ultimative Song, hier draußen zu sitzen, sich das alles ein bisschen anzuschauen. The Dock of the Bay, wie man so da dort sitzt auf dem Steg hier die Schiffe sieht, die vorbei schwimmen da oder vorbeiziehen. Und wenn man sich das anschaut, wie hier die Ruhe da ist, wie das Meer so langsam ein bisschen fließt, aber rauscht, aber gar nicht zu heftig ist und so, weil man einfach seine Ruhe hat, ja. Und der Song also eigentlich ziemlich tragisch, weil der auch gestorben ist, der Otis Redding. Ich glaube, es war ein Flugzeugabsturz auch. Und der hat den 3 Tage oder wenige Tage geschrieben, den Song, bevor er gestorben ist. Und dieses Pfeifen am Ende, das wurde irgendwie nachträglich posthum noch hinzugefügt. Also er hat das erst eingespielt, hat den Song eingesungen und dann hat man nicht gewusst, wie hört man jetzt mit dem Song auf, weil irgendwie sollte, glaube ich, noch eine Strophe kommen oder so. Aber die konnte er nicht mehr einsingen, weil er da bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Und dann hat man dieses Pfeifen im Nachhinein irgendwie durch eine Tonspur nochmal reingebracht. Das habe ich gar nicht gewusst. Also man muss das nicht wissen, um den Song toll zu finden, aber er ist genial. Also das ist wirklich ein Jahrhundertsong, Sitting on the Dock of the Bay. Diese Wahnsinnsstimme, diese tolle Stimmung, die auch rüberkommt in dem Song, das ist absolut unschlagbar und deswegen vollkommen zu Recht mein Platz 58. Ein ganz schönes Ding. Otis Redding, ja, und er gehört, das habe ich glaube ich jetzt schon wirklich ganz oft erwähnt, zu den vielen Leuten, die ich so gern mag, die diesen Soul gemacht haben in Amerika. So, und wir bleiben in Amerika, na klar, ein bisschen England dabei, ein bisschen Amerika und jetzt kommt wieder Amerika und dann nochmal und ja, es bleibt heute alles in England und Amerika, bis auf, das wisst ihr ja, so zum Schluss hin könnte es vielleicht ein bisschen deutsch werden. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsbands, die ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, die aber in meiner Liste noch nicht drin waren, weil die sind dreimal vertreten und mit dem Song zum ersten Mal die wunderbare Band aus Chicago, Wilco, mit dem ganz schönen Song She's Ajar. Geht ganz ruhig los, bleibt auch ruhig, aber es ist also ein ganz toller Song. She's a jar with a heavy lid, a pop quiz kid, a sleepy kisser, a pretty war, her feelings hid, she begs me not to miss her. Wunderschön. Wilco, 94 gegründet, Rockband, Alternative Country Band, Indie Band, alles ein bisschen experimentelle Rockmusik. Tatsächlich manchmal fiebt's und brummt's ein bisschen zu viel, bei diesem Lied natürlich überhaupt nicht. Ist auch ein ganz interessantes Bild irgendwie, ja, she's a jar, sie ist ein Krug, ja, also, aber das ist natürlich etwas, was gefüllt ist, was mit ganz vielen tollen Sachen, ja, was zu trinken, was man gerne mag und so, was man toll findet. Aber muss natürlich auch vorsichtig sein, dass man es nicht verletzt, dass man es nicht kaputt macht, weil sonst ist das alles weg. Und das mit ganz tolle Instrumentierung, da ist ganz viel drin in dem Song. Und die Stimme von dem Jeff Tweedy finde ich auch ganz klasse. Und das ist also die Spitze. It's all because Daddy's payday is not enough. Chains on,
tree. Watch me floating inches above the people underneath. Kiss her a pretty wall with feelings hid. You know she begs me not to hit her.
Wunderbar. She's a Jar. Tolle Sachen gemacht, Wilco. Ich verfolge die eigentlich seit, ja, sagen wir mal so 1996, da habe ich mir die erste Platte von denen gekauft, Being There. Das war auch die zweite, die sie gemacht haben. Und seitdem habe ich alles von denen. Mermaid Avenue habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das war eine Platte, die sie gemacht haben mit Songs von Woody Guthrie. Da haben sie die Texte von Woody Guthrie, im alten Country-Sänger, genommen und haben die vertont und haben da ganz tolle Sachen draus gemacht, zusammen mit Billy Bragg, mit so einem englischen Protestsänger. Dann haben sie Summer Teeth gemacht, das ist sowas wie die Popplatte, da ist dieses She's a Jar, das ich gerade vorgespielt drauf. Super Mermaid Avenue Volume 2 haben sie auch gemacht. Spitze, dann haben sie so, also so ein richtiges Indie-Ding gemacht, Yankee Hotel Foxtrot heißt die von 2002. Da war es, also das hat mir ein bisschen zu viel gebrummt und gefiebt, aber ganz tolle Songs drauf, gilt als deren beste Platte, weiß ich nicht so recht. Ghost is Born auch. Dann kommt hier, also wirklich eines der besten Live-Alben, das ich kenne, Kicking Television von 2005, live in Chicago. Da merkt man auch, das ist tatsächlich irgendwie eine Show oder zwei Shows, die da zusammengeschnitten wurden, aber mehr nicht. Richtig geil. Also eine Hammerband. Und dann Sky Blue Sky, auch eine tolles Album. Wilco, die Albumklasse. Dann waren mal so drei Alben, die nicht so gut waren, aber das letzte wieder Ode to Joy vom letzten Jahr ist auch klasse. Und ich habe es nie geschafft, bis jetzt die live zu sehen. Irgendwie ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Aber irgendwann werde ich das packen, die zu sehen, weil das ist also wirklich eine großartige Band, die wahnsinnig facettenreich ist, wo ganz viel dabei ist, die irre viel schreiben. Der Jeff Tweedy schreibt die meisten Songs, aber das ist trotzdem, als Kollektiv funktioniert es am besten. Jeff Tweedy macht auch alleine Sachen, aber die funktionieren nicht ganz so wie mit Wilco. Also bitte, bitte, bitte Wilco anhören. Die sind einfach geil. Und jetzt mache ich noch ein wunderschönes Lied, bevor es danach mal ein bisschen hier zum Aufwachen ein bisschen Metal gibt auch, aber jetzt hier noch was ganz, ganz Schönes. Das ist so für mich, sagen wir, der ultimative Radiosong. Es gibt so ein paar Songs, die laufen im Radio und sagen, oh, nicht das schon wieder und so weiter, aber das ist das Ding, das ich einfach liebe, auch von dem Interpreten, den ich absolut super finde, und zwar von Steve Winwood. Mein Platz 56, einer der schönsten Songs wirklich aller Zeiten. Steve Winwood, Back in the High Life Again. Oh, das ist geil.
My life run out too fast, and I have to take it slowly.
Wahnsinn. Also das ist ein Song, den kann ich wirklich jeden Tag hören. Ich liebe das. Ja. Ich finde es wunderbar. Da passt alles. Diese perfekte Melodie, wunderbarer Text. Ja, auch wenn es mal schlecht ist, wir können uns trotzdem wieder glücklich schätzen, weil wir wissen, wir haben es trotzdem gut. Hammer. Der Steve Wynn wurde 1948 geboren und hat bereits 1963 mit 15 Jahren bei der Spencer Davis Group angefangen als Sänger. Hat da hier Keep on Running, Give Me Some Loving, richtig Hits gehabt. War er bei Traffic und Blind Faith ab 1967 bis 75 eine Wahnsinns-Solo-Karriere hingelegt, ist auch immer noch irgendwie unterwegs und schreibt solche Songs. Das ist Wahnsinn. Wunderbar. Und jetzt habe ich mal, weil der so ein begnadeter Musiker ist, also wirklich alles kann, also wirklich, der kann alles spielen, hat er auch, glaube ich, bei einem Album Ark of a Diver, glaube ich, das ist auch ein Wahnsinnssong, hat er alles selber eingespielt und der hat mitgespielt bei Jimi Hendrix bereits auf dem Song Voodoo Child, der hat bei Eric Clapton mitgespielt, der hat bei Phil Collins, bei Marianne Faithfull, bei David Gilmour von Pink Floyd, bei Billy Joel, John Martin, Mike Oldfield, Tina Turner, Talk Talk, Howlin' Wolf, Paul Weller, Christina Aguilera. Das ist Wahnsinn. Also wirklich ein genialer Musiker, geniale Songs geschrieben. Ich ganz ehrlich, trotzdem reicht's vielleicht, wenn man eine Best-of von dem hernimmt. Aber Steve Winwood, die Stimme passt, die Songs passen, es passt einfach alles. Der muss, glaube ich auch, ich habe ein paar Interviews mit ihm gelesen, sehr sympathischer, ganz normaler, bodenständiger Typ. Also Steve Winwood, der gehört wirklich in jede Liste rein. Und das ist sein zweiter Song von ihm, den ich da in meiner Liste habe. Und es ist mein Platz 56. Tja, und jetzt war es vielleicht ein bisschen ruhig für manche. Und deswegen geben wir jetzt mal ein bisschen Gas. Und zwar auch von einer Band, die ich extrem schätze. Wir sind jetzt die ganze Zeit in England, nämlich mit Steve Winwood aus England. Und jetzt hier die ultimative englische Metalband, die es gibt, Iron Maiden, und ich finde, sagen wir mal, den geilsten Refrain, den sie je geschrieben haben, der kommt in dem Song vor, nämlich Iron Maiden, Wasted Years. Geiles Intro. We'll be right back. finde das Wahnsinn. Saugeiler Song. Iron Maiden, da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Die sind einfach seit, glaube ich, Ende der 70er unterwegs. Immer noch gut. Hammerband aus England. Damit Bruce Dickinson ganz am Anfang. Paul Di'Anno. Das ist von dem Album Somewhere in Time, das so ein bisschen umstritten ist, weil sie da Synthesizer eingesetzt haben. Aber das ist der einzige Song auf der Platte ohne Synthesizer. Jetzt gehört geiles Gitarren-Solo. Adrian Smith heißt der. Wirklich Wahnsinn. Es geht um sowas wie Heimweh und Fremdsein irgendwo, weil man vielleicht hat es auch zu tun, dass die lange auf Tour waren, nicht wussten, wo sie hingehören. Das kann ich mir auch vorstellen. Die machen irre lange Touren. Ich habe das mir dann irgendwann mal angeschaut, wenn diese Tourneen, die der da gemacht haben in den 80ern oder so, hier 150 Konzerte, 200 Konzerte, sind ja wahnsinnig erfolgreich gewesen oder sind sie eigentlich immer noch? Und dann gab man diese Durststrecke, als hier in den 90ern der Grunge so in war und dann dieser klassische Heavy Metal so out war und dann ist der Bruce Dickinson, hat dann aufgehört und hatten sie einen neuen Sänger und mit dem hat es nicht funktioniert. Da haben sie auch so leicht versucht, das ein bisschen so indie-mäßig zu machen. Das haut natürlich bei so einer Musik überhaupt nicht hin und das war wohl die schlimmste Zeit in den 90ern und ab den 2000ern waren die wieder super erfolgreich. Ich habe das dann irgendwann, die haben dann in München, da war ich mal eine Zeit lang in München, da haben die in ganz kleinen Halle gespielt und ich, Depp, bin nicht hingegangen, weil ich dachte, ach, Maiden, brauchst gar nicht mehr hören und so. Und jetzt sind die wieder absolut vorn dran und füllen wieder die Stadien, hätte man seinerzeit sich vielleicht mal ansehen sollen. Ich habe sie einmal gesehen, habe es auch schon mal erwähnt, es war leider nicht gut, aber es kann auch mal passieren, ja, also Ich respektiere Iron Maiden extrem für eigentlich alles, was sie gemacht haben. Also durch die komplette Karriere immer tolle Sachen abgeliefert. Und wenn man sich Interviews mit denen anschaut, mit Steve Harris, der doch als Bassist tatsächlich so der Typ ist, der irgendwie vorn dran ist an der Band, der ganz viele Songs geschrieben hat. Aber hier das Ding von Adrian Smith, der, glaube ich, so im Hintergrund der richtige Typ ist an der Gitarre, der die tollen Melodien macht und so. Also das ist wirklich geil und ich mag Maiden sehr und Maiden kommen zweimal vor bei mir und das ist der zweitbeste Song, denke ich, den Maiden gemacht haben. Natürlich gibt's ganz viele. Also Iron Maiden, vor allem gibt's dann auch wirklich Alben, die richtig gut sind, die man von vorn bis hinten hören kann. Powerslave zum Beispiel ist so ein Ding und natürlich The Number of the Beast und so. Also Iron Maiden ist wirklich eine der größten Bands und vollkommen zu Recht aller Zeiten. Ja, hier auch dieses Maskottchen Eddie und so, das ist schon geil, ja. Ja, muss man ehrlich sagen, das ist mein Platz 55, Iron Maiden. Jetzt sind wir nochmal in England und nochmal ein geiles Ding. Das ist ein Klassiker, der muss einfach in die Liste rein. Und in dem Song geht's darum, dass jemand sich eine Band anschaut und bei der Band, naja, da sind nicht viele Leute unterwegs, da sind bloß ganz wenige und die schauen sich das halt an, aber da ist dieser Typ, der saugut Gitarre spielen kann, der Guitar George und da ist eine Bläser-Section dabei und die Leute sagen, ey, kannst du überhaupt kein Rock'n'Roll und dann spielst du den King Creole, der von Elvis ist und der ja ein Klassiker, ein Rock'n'Roll-Klassiker ist und der Bläser dabei hat und hauen alle um. Und dieser Song, der hat auch zwei Gitarren-Soli für die Ewigkeit mit drin und ich spreche von dem Song Sultans of Swing. Das ist einfach ein Meilenstein und ich glaube der beste Song von Dire Straits und deswegen hören wir da mal rein. Dire Straits, Sultans of Swing. Oh. Immer dann gleich zum zweiten Solo über. Ich habe jetzt mal nur das Ende genommen, aber auch der Anfang ist schon, vielleicht sollten wir es nochmal von Anfang hören, weil das einfach so hammergeil ist, dieser Song, wie das schon losgeht. Das ist einfach hier ein Schlag und dann hier der Rhythmus. Brutal alles, wirklich. Get a shiver in the dark, it's raining in the park und dann gehst mal in diese Kneipe und da spielt da diese Band und die haut dich um. A band is blowing Dixie double four time.
A band is blowing Dixie double four time.
Also es ist ein Wahnsinn, ja. Also ich finde Dire Straits, also da muss ich jetzt übrigens mal hier ein bisschen klug scheißen. Hier im Radio sagen die manchmal die Moderatoren die Dire Straits oder ein Song von den Dire Straits, das ist natürlich ein Schmarrn, ja. Dire Straits heißt auf Deutsch vollkommen pleite, ja. Da gibt's kein die, der, das davor irgendwie. Also du bist halt pleite, ja. Also das ist tatsächlich to be in dire straits heißt also vollkommen abgebrannt sein, keine Kohle haben. Auch ein cooler Bandname irgendwie. Also es gibt ja auch ganz schlimme Bandnamen, aber der ist ganz gut. Und Sultans of Swing ist einer dieser Klassiker. Die haben tolle Sachen gemacht, ja. Also ich mag das eigentlich alles ganz gern. Tunnel of Love und natürlich Brothers in Arms, Walk of Life ist ein bisschen abgenudelt vielleicht, Money for Nothing auch, aber das Ding hier, ja, das geht immer. Guitar George, he knows all the chords. Den gab's wirklich. Ja, also Hammer Song, Hammer Band, Mark Knopfler auch, glaube ich, ganz coole Socke und richtig toller Typ und tatsächlich einer der besten Gitarristen aller Zeiten für immer. Sultans of Swing, mein Platz 54. Tja, und wenn wir schon so langsam hier in die Top 50 kommen, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen hier Oldschool, Klassiker, Rock'n'Roll spielen. Und jetzt ist tatsächlich, das ist fast ein bisschen schwach, denke ich, dass nur ein Elvis-Song in meiner Liste ist. Ja, ist fast ein bisschen wenig, aber dann trotzdem, es ist beim Elvis ist es dann auch so irgendwann, ja, man kennt die alle und naja, und man hört vielleicht dann doch nicht jeden immer wieder gerne, aber das ist natürlich hier das Ding. Ihr seht schon, also sind sie nicht mehr ganz so außergewöhnlich, die Songs, ja, aber das ist natürlich ein Wahnsinn von Elvis, ja, mein Platz 53, Elvis Presley, und es gibt nur einen Song von Elvis Presley, der immer, immer geht. Das ist der Jailhouse Rock. Haha.
One threw a party in the county jail. The jumping and the jump began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail out of rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone.
Spider Murphy.
Was a purple gang, let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in an old cell block was dancing to the jail, let it rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let it rock.
Brutal. Ja, ja, Jailhouse Rock, das ist Wahnsinn. Ja, wie die Typen da im Gefängnis lieber tanzen, ist auch, also teilweise für diese Zeit, ja. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. Das ist schon auch ein bisschen hier, na, homoerotisch, wenn es sein muss, ja. Wenn es nicht anders geht, dann machen halt wir miteinander und tanzen, gell. Also das ist tatsächlich für die 50er Jahre echt progressiv. Der Elvis, ja, das ist also schon ein Mythos auch. Der Song ist von Leiber and Stoller, das ist auch interessant. Jerry Leiber und Mike Stoller, der Mike Stoller lebt immer noch, der ist 1933 geboren. Jerry Leiber ist schon gestorben, die haben wahnsinnig viele Songs geschrieben, auch für den Elvis, lauter Rock-Klassiker geschrieben. Und Jailhouse Rock war nach Hound Dog der zweite Nummer 1 Hit für den Elvis. Es ist auch ein Film dazu gemacht worden, der Elvis hat ganz viele Filme gemacht. Und das war natürlich ein begnadeter Sänger, so ganz viele Songs hat er selber gar nicht geschrieben, aber der hat natürlich, der hat den Rock'n'Roll groß gemacht, ja, also wenn man sagt hier, Chuck Berry, was ich schon 100-mal erzählt habe, hat den Rock'n'Roll vielleicht erfunden oder man weiß es gar nicht genau, wer ihn erfunden hat, aber groß gemacht, also massentauglich gemacht, so dass die Leute abgegangen drauf sind, das war natürlich der Elvis, ja, also die Songs hat vielleicht auch Buddy Holly tolle geschrieben und so, aber der Buddy Holly war halt kein so, der war kein Rockstar, ja, der war da dort gestanden und war ein toller Typ und so, aber Elvis, das war natürlich pure Sexualität auch hier, wo die Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, als der die Hüften geschwungen hat und solche Sachen, die Mädels ausgeflippt und so, das war die Verkörperung des Rock'n'Roll, Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock, die Songs halt. Natürlich dann später wurde es sogar ein bisschen sozialkritisch in The Ghetto und so. Ganz tolle Nummern und ich kann mich noch erinnern, tatsächlich, da war ich sehr jung, als der Elvis gestorben ist. Der ist, glaube ich, 1977 gestorben, aber das war auch so ein Ding, wo meine Eltern drüber gehen, oh Gott, jetzt ist der Elvis tot, das gibt's ja gar nicht, der Elvis ist tot. Und das hat ja Leute in die Depression getrieben teilweise, ja. Elvis ist nicht mehr da, aber der hat's dann doch übertrieben. Ich habe mal die Geschichte gehört, dass der in seiner Hochzeit in Las Vegas, als er dann gespielt hat oder gesungen hat, sich nach so einem Auftritt mal von seinem Leibkoch 20 Cheeseburger bestellt hat. Ja, und es geht natürlich nur bedingt gut. Ist klar. Aber Elvis ist natürlich vollkommen zu Recht eine absolute Ikone. Ja, also Elvis forever. Klar. So, und jetzt kommen wir noch zu einer meiner absoluten Lieblingsbands. Ach Gott, das erzähle ich auch von jeder zweiten, aber nee, die wunderbaren Manic Street Preachers kommen jetzt endlich auch mal in die hier bei mir vor und die kommen tatsächlich auch ein paar Mal vor, nämlich viermal. Ja, weil es tatsächlich sowas wie meine zweitgrößte Lieblingsband ist. Ich liebe die Manic Street Preachers, kommen aus Wales, habe ich entdeckt. Als ich in England gelebt habe, da 1995 bis 96, Da war Oasis und Blur waren da ganz vorn dran und dann kam dieses wunderbare Album von den Manics, nämlich Everything Must Go. Eine ganz tragische Geschichte auch. Also einer von denen, der ist spurlos verschwunden im Februar 1996 und der war eigentlich, der hat selber der hat kaum gespielt, aber der hat, der war sowas wie, der war für die Vibes zuständig. Die Texte, die waren schon auch ziemlich negativ, depressiv auch. Das war ein Mensch, der ganz große Probleme hatte. Ich werde noch ein bisschen mehr über den erzählen. Und der ist verschwunden und wurde dann irgendwann 20 Jahre später oder so für tot erklärt. Die trauern dem natürlich immer noch hinterher und vielleicht hoffen sie auch insgeheim, dass er immer noch lebt. Aber er ist einfach weg. Er ist vielleicht auch mit dem Erfolg, der zwar nicht so wahnsinnig groß war, aber auf jeden Fall mit der Sache nicht zurechtgekommen. Die wollten gerade auf Amerika-Tournee gehen und dann war er weg und hat sich bei der Severn Bridge, da hat er sein Auto stehen gelassen und seitdem, wie gesagt, verschwunden. Und die Band hat aber trotzdem sich entschieden, zu dritt weiterzumachen und dann hat sie dieses Album für die Ewigkeit gemacht, nämlich dieses Album Everything Must Go. Und da kommt einer, der nicht so bekannt ist, ein Song vor, den ich liebe und der heißt Enola Alone. Und hört mal in die Manics rein, das ist eine Top-Band. Manic Street Preachers, Enola Alone. Oh. Ja, das sage ich vielleicht auch häufig, aber Manic Street Preachers, das ist jedes Mal kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich diese Band, die ist alles, da passt alles, das ist so wunderbar, der das ist Hammer, ja, also ein Wahnsinns-Gitarrist auch, der ein Wahnsinnsgespür für Melodien hat, und dann der Schlagzeuger, klasse, Sean Moore. Und der Nicky Wire am Bass, die drei, das sind also wirklich Freunde, also der Gitarrist und der Schlagzeuger sind Cousins sogar. Offensichtlich telefonieren die jeden Tag miteinander und sind jeden Tag miteinander in Kontakt. Die machen auch immer noch Musik. Es lässt dann schon auch irgendwann mal nach, das muss man sagen, aber hier. James Dean Bradfield, ein absolut genialer Gitarrist. Wenn man das jetzt auch mal, wenn man die mal live sieht, was der drauf hat auf der Gitarre, das ist unglaublich. Und was die schaffen, das ist, glaube ich, also ich mag schon auch ein bisschen so Indie-Sachen und so, aber mir darf es dann doch, es muss die Melodie dabei sein. Und das schaffen die. Also das ist wahnsinnig gut gemacht. Das hat Melodie und es hat aber auch so ein bisschen was Alternatives. Und ich liebe das einfach. Und natürlich sind die Texte sind auch nicht zu direkt. Das war natürlich alles geprägt von dem Verschwinden dieses anderen Gitarristen, aber trotzdem wollten sie es nicht genau explizit machen und so. Also es ist wirklich ganz toll gemacht und ich habe diese Band paar Mal live gesehen. Das war jedes Mal toll. Zweimal in London, einmal mit einem Freund, da haben wir uns dort getroffen und haben die gesehen, da haben sie alle Singles gespielt, 38 Singles, glaube ich. Und dann 2016 zum 20-jährigen Jubiläum dieses Albums Everything Must Go habe ich mir einen Traum erfüllt und ich bin mit meiner Frau nach London gefahren oder geflogen und wir haben uns die Mannix in der Royal Albert Hall angeschaut, was ist sowas wie die kultigste Halle in London ist, wo irgendwie schon alle Deep Purple und Eric Clapton und was weiß ich wer alles schon gespielt hat. Und das war also wirklich ein Wahnsinnserlebnis, die dort zu sehen. 20 Jahre nachdem dieses Album rausgekommen ist, dann haben sie das ganze Album Everything Must Go am Stück gespielt, dann eine kurze Pause gemacht und dann noch ein paar Best-of-Sachen gespielt. Also es war ein Wahnsinnskonzert, also wirklich wunderbar und ich kann die Mannix nur empfehlen, die haben auch wirklich in allen Phasen, gut in letzter Zeit lässt es ein bisschen nach, aber bis dorthin nur geile Musik abgeliefert. Band für die Ewigkeit, Mannix Street Preachers, bei uns vielleicht nicht ganz so bekannt, aber ich hoffe, ich kann sie euch ein bisschen bekannt machen. Ja Leute, das war mein Platz 52. Und bevor der Platz 51, nämlich der letzte Song für heute, kommt, da kommt die Rätselfrage. Aber als erstes möchte ich mich erstmal, das ist Wahnsinn, tatsächlich bedanken für die Beantworter der Rätselfrage dieses vom letzten Mal. Das ist der Hammer. Es haben noch nie so viele Leute geantwortet. Das ist spitze. Also erstmal möchte ich sagen, dass ich zuvor mal bei einer Rätselfrage den Klaus vergessen habe. Also schönen Gruß an den Klaus. Der hat das richtig beantwortet. Aber wir haben, wie immer, den Matthias. Aber jetzt haben wir einen neuen Matthias. Matthias M., der das auch beantwortet hat. Wir haben den Andreas, wir haben den Norbert, den Thorsten, wie immer, den Sebastian, die Anja, den Axel, den mich und den Thomas. Also so viele Leute haben noch nie diese Rätselfrage beantwortet. Vielleicht hängt es mit der Rätselfrage zusammen. Es ging nämlich drum, ich habe gefragt, was meine Oma hätte ein bisschen komisch finden können, wenn man das Album kauft oder gekauft hat, wo Bicycle Race von Queen drauf ist. Und zwar heißt das Album Jazz und auf dem Album, nee, nicht im Album, wenn man diese Vinylversion gekauft hat, war mittendrin ein Poster. Und auf diesem Poster waren nackige Mädchen, nämlich 65 nackte Damen auf Fahrrädern und die haben für den Clip zu Bicycle Race haben die Queen 1978 ins Rennen geschickt und haben das erste kleine Skandälchen damit produziert. Also am 17. September 78 scheint die Sonne über den Wimbledon-Stadion im Südwesten Londons. Queen haben die Anlage für den Tag gemietet, dazu mehrere Dutzend Fahrräder. Darauf sitzen 65 professionelle Mädels, allesamt attraktive junge Damen, das kann ich bestätigen. Und alle splitterfasernackt zieht man von Schuhen, Socken und den gelegentlichen Hut ab. Regisseur Dennis DeValance lässt sie im Kreis radeln, in die Kamera lachen und ausgiebig mit den Fahrradklingeln, nur ja, klingeln. Aus diesen gut gelaunt wirkenden Szenen und einer Performance der Band schneidet er das Promo-Video zur neuen Queen-Single, ein kleines Filmchen mit einem tollen Song und so weiter. Ja, und es gibt tatsächlich auch, das haben auch manche dann mir geschickt, das ist echt da, aber ich schaue es gerade an. Das Cover zur Single von dem Album Jazz zu Bicycle Race, Fat Bottomed Girls. Und da sieht man halt eins dieser Mädchen, ich glaube diesen, die Unterhose, die hat mir im Nachhinein irgendwie dazu gemalt oder so, dieses nackige Mädchen mit Socken auf dem Fahrrad. Ja, und das fand meine Oma also überhaupt nicht witzig, dass da 65 nackige Mädchen auf den Fahrrädern sitzen. Und deswegen war es ein kleiner Skandal. Und deswegen wurde das dann sogar in braunes Papier verpackt und so weiter. Und das war die Rätselfrage. Und das haben so viele Leute beantwortet. Finde ich echt spitze. Also nackte Mädchen, das interessiert euch anscheinend. Nackte Mädchen auf einem Poster. Und dieses Poster habe ich mir ins Zimmer gehängt. Meine Oma fand es nicht lustig. Okay, so, jetzt haben wir die nächste Rätselfrage, die ist ganz kurz und ich hoffe, dass es so viele Leute wieder beantworten, weil das echt Weltklasse für mich ist. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, dass es so viele Leute rausgefunden haben. Und zwar ist die Rätselfrage heute, habe ich schon gesagt, über Morrissey von den Smiths. Und der Morrissey ist ein komischer Typ, das muss man wirklich sagen. Und der hat einmal sich geweigert, in Dresden aufzutreten. Warum? Das möchte ich wissen. Das ist wirklich interessant. Das hat mit seinem mit seiner Einstellung zu tun. Sagen wir es mal so. Das ist ein Tipp, weil wenn ich noch mehr Tipps gebe, dann wird es zu einfach. Morrissey hat, ich glaube 1999, also irgendwann vor so 20 Jahren, hat er nicht in Dresden gespielt, weil er erfahren hat, wo er spielen muss oder spielen sollte und hat deswegen das Konzert kurzerhand abgesagt. Warum? Das ist die Frage. Das ist die Rätselfrage. Bitte beantwortet mit dir. Mir die, ich freue mich drauf. So, letzter Song heute. Ein wunderschöner Song, eine wunderschöne Liebesballade. Ich liebe diesen Song und deswegen ist er vollkommen zu Recht mein Platz 51. Ein Song von Rio Reiser, ein Liebeslied für die Ewigkeit, für immer und dich. Jetzt können wir noch ein bisschen miteinander schwelgen. Ah, wunderbar. Leute, man kann es nicht schöner sagen. Das ist wunderbar. Das ist also wirklich Rio Reiser. Der hat ganz tolle Sachen gemacht. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Geboren als Ralf Möbius in Berlin 1950. 1996 verstorben. War bei Tonsteine Scherben lange Zeit von 1970 bis 85. Hat dann ein paar Hits gehabt in Deutschland. Vor allem König von Deutschland. Und ja, er starb mit 46 Jahren. Todesursache waren innere Blutungen. Und die Ursache ist wahrscheinlich Alkoholkrankheit. Er hat es nicht auf die Reihe gebracht, aber er hat solche Songs geschrieben. Das ist Wahnsinn.
Ich hab so oft für dich gelogen und ich blieb den Regenbogen für dich und immer für dich, für immer und ich.
Ja, das soll es für heute gewesen sein, Leute. Das war der Platz 51 für immer und dich. Rio Reiser. Ja, das war's. Pittys Popcast Charts, ultimative Charts, diesmal Plätze 60 bis 51. Beim nächsten Mal Charts kommen tatsächlich schon die Top 50. Dann wird's also noch besser, aber das waren, glaube ich, heute schon ein paar richtig gute Songs. Bitte hört mir weiter zu, bleibt mir gewogen, beantwortet meine Rätselfragen, erzählt mir von euren Jugendsünden, bitte beantwortet weiter so fleißig die Rätselfragen, das ist echt Weltklasse und freut mich sehr. Beim nächsten Mal gibt's wieder ein Special. Leute, macht's gut und wir hören voneinander.